Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Wir sind mitten in der biologischen Evolution. Und wer weiß, wie es weitergehen könnte?
Was ist Leben? Grenzen der Wissenschaft und Möglichkeiten der Entscheidung.
Das Problem ist, dass halt niemand in der Lage ist, wirklich etwas Neues herzustellen. Das Leben ist noch immer so komplex und verschachtelt, dass es von niemandem verstanden wird und auch daher es nicht möglich ist, komplett neues Leben herzustellen.
Ein Bericht vom 18. Ernst-Mach-Forum in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Martin Bernhofer.
Künstliches Leben geschaffen. Forscher spielen Gott. So lauten die Schlagzeilen, als der Biochemiker Craig Venter und sein Team im Mai 2010 die Synthese eines kompletten Bakteriengenoms bekannt geben. Was in vielen Medien als Sensation kolportiert wird, ist zwar ein wissenschaftlicher Meilenstein, aber noch kein synthetisches Leben. Bemerkenswert bleibt aber der Anspruch Craig Venters.
Es wird Zeit, die Evolution durch etwas Besseres zu ersetzen.
Den Bausatz des Lebens neu zu entwerfen, ist das Ziel der synthetischen Biologie. Biotechnologische Eingriffe sollen nützliche Funktionen entwickeln. Mikroben, die Treibhausgase in saubere Treibstoffe umwandeln oder neue Impfstoffe produzieren. Die Grenzen des technisch Machbaren verschieben sich immer weiter. Ethische Reflexionen bleiben hinter der großen Dynamik wissenschaftlicher Entwicklungen zurück. Ist Leben aber bloß ein molekulares System, das für den Fortschritt optimiert werden darf, oder doch etwas, das einen eigenen Wert besitzt? Und wie sollen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit mit Chancen und Risiken biotechnologischer Eingriffe umgehen? Mit diesem Thema hat sich am Mittwochabend das Ernst-Mach-Forum beschäftigt, eine Plattform des interdisziplinären wissenschaftlichen Gesprächs in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Wenn man sich die Wahrnehmung der synthetischen Biologie in der Öffentlichkeit so ansieht, dann kann man sich kaum des Eindrucks erwehren, als seien hier moderne Alchemisten am Werk, die im Begriff sind, die natürliche Ordnung der Schöpfung zu ändern und Leben zu machen, was die Evolution in Jahrmilliarden nicht hervorgebracht hat. Und das liegt natürlich an manchen ihrer Protagonisten, so wie zum Beispiel Craig Venter, von dem erzählt wird, er habe auf die Frage Dr. Venter, are you playing God, geantwortet, we are not playing.
Rupert Mutzel ist Professor für Mikrobiologie an der Freien Universität Berlin. Er arbeitet an der experimentellen Evolution von Mikroorganismen. Eine künstliche Evolution im Zeitraffer ist seinem Labor künstlich gelungen, nämlich ein Bakterium heranzuzüchten, das zwar nicht künstlich ist, in dieser Form aber in der Natur nicht vorkommen würde. Die synthetische Biologie, so sein Befund, bewegt sich noch immer in einem Bereich der Lebensformen, die sich über Milliarden von Jahren entwickelt haben. Bewährtes wird vorerst nur kopiert und modifiziert. Dennoch gilt es heute schon, Antworten auf die Frage zu finden, wie sicher oder gefährlich sind die neuen Entwicklungen.
Das ungute Gefühl, das viele Menschen haben, wenn sie von solchen Sachen hören, wird sicher noch dadurch verstärkt, wenn sie dann lernen, dass in solche Projekte ganz massiv von großen globalen Playern aus der Energie-, Medizin- und Agrarindustrie investiert wird. Und das macht schon ein bisschen den Eindruck, wie die barocken Alchemisten, die sich von großen und kleinen Monarchen ihre Suche nach dem Stein der Weisen finanzieren ließen, um hinterher Blei zu Gold zu machen und die Eroberung dieser Fürsten zu finanzieren.
Die synthetische Biologie ist ein interdisziplinäres Zusammenwirken von Chemikern, Physikern, Biologen und Informatikern. Sie verbindet die Idee, dass Biologie zur Ingenieurswissenschaft des Lebens werden soll. Die technologische Entwicklung auf diesem Gebiet hat schon beträchtliche Fortschritte gemacht.
Vor 2 Monaten wurde zum ersten Mal die Synthese eines Teils eines Hefegenoms berichtet. Und der logische nächste Schritt ist jetzt natürlich, dass man menschliche Genomteile zumindest neu synthetisiert. Aber genauso wenig wie die Entschlüsselung des menschlichen Genoms den erwarteten Quantensprung in der Medizin gebracht hat, ist mit dieser Art von synthetischer Biologie bisher etwas Neues erschaffen worden. Wenn wir Venters künstliches Bakterium nehmen, da wurde versucht, die Gene genauso zu kopieren, wie sie in der Evolution über Jahrmilliarden entstanden sind. Und dieses Bakterium kann überhaupt nichts, was seine Vettern, die natürlich vorkommen, nicht auch könnten.
Als große wissenschaftliche Leistung Craig Venters wird der Nachweis gewürdigt, dass sich das aufwendige und fehleranfällige Verfahren der Genomanalyse und Synthese so exakt durchführen lässt, dass man ein natürliches Genom durch ein künstliches ersetzen und gezielt verändern kann. Rupert Mutzel.
Das heißt, prinzipiell sind wir in der Lage, jedes beliebige biologische Molekül am Computer zu programmieren, in DNA umzusetzen und in eine lebende Zelle einzubringen und dort realisieren zu lassen. Da könnten wir jetzt sagen, na gut, jetzt programmieren wir halt mal schnell so ein Enzymsystem, was CO2 in Erdöl umwandelt oder Stickstoff aus der Luft fixiert, und dann können wir nachhaltig mit unseren Geländewagen über die Autobahn brettern. Oder wir können Dünger herstellen, ohne Kernkraft einsetzen zu müssen. Leider fehlt uns dazu sowas wie der Stein der Weisen, nämlich die Formel, wie ein DNA-Molekül so programmiert werden muss, dass es ein Enzym kodiert, damit es genau die Aktivität hat, die wir wollen. Solange wir also diese Regeln nicht kennen, diesen Stein der Weisen der Funktionsstrukturbeziehungen nicht gefunden haben, werden wir auch in der synthetischen Biologie quasi auf Sicht navigieren. Das heißt, wir werden uns an das halten, was die Natur uns vorgemacht hat, und hier und da mal ein Schräubchen drehen. Und das wird sicher dazu führen, dass in der Biotechnologie neue wertvolle Moleküle erzeugt werden, also neue Medikamente, vielleicht neue Kunststoffe, Mikroorganismen, die vielleicht besser unseren industriellen Dreck abbauen können. Aber ist das künstliches Leben?
Synthetisches Leben wird erst entstehen, wenn es gelingt, die grundlegende Chemie lebender Organismen zu verändern. Ansätze von Experimenten weisen in diese Richtung, so Rupert Mutzel.
Das hat sowohl Chancen als auch Risiken. Und deswegen denke ich auch als jemand, der daran beteiligt ist, dass die synthetische Biologie der Gesellschaft Antwort schuldig ist auf die Fragen, wie gefährlich sind solche synthetischen Organismen, können die natürliche Organismen verdrängen, können sie mit ihren synthetisch erzeugten Genen den natürlichen Genpool verseuchen, können sie neue Krankheiten erreichen, und vor allem auch müssen wir uns fragen, wo setzen wir die Grenzen, wenn wir das Leben manipulieren? Also setzen wir die Grenze beim Kolibacillus, bei der Hefe, bei irgendwelchen Nutzpflanzen, bei Haustieren, oder hören wir erst bei Menschen auf?
Der Biologe Markus Schmidt hat sich als Biosicherheitsforscher auf die Abschätzung von Risiken auf dem Gebiet der synthetischen Biologie spezialisiert. Für eine realistische Einschätzung gilt es, verschiedene Ausprägungen der synthetischen Biologie zu unterscheiden, die aber eines gemeinsam haben: die Biologie in eine Ingenieurswissenschaft zu verwandeln und damit über die Gentechnik hinauszugehen, wo der Begriff Technik eher noch als Metapher zu verstehen war.
Mittlerweile kann man ein Genom, die komplette genetische Information einer Bakterienzelle, für ungefähr 100.000 Euro kaufen. Und das wird immer billiger. Man vergleicht diese Entwicklung mit dem sogenannten Mooreschen Gesetz der Elektronik, wo seit den 50er, 60er Jahren die Anzahl der Transistoren auf einem Chip immer billiger wird, sodass die Computer immer leistungsfähiger und immer günstiger werden. Und einen ähnlichen Trend besieht man da in der DNA-Synthese, was sozusagen sehr starke Analogien und Vergleiche zur Elektronik- und Computerindustrie wach werden lässt. Das Problem hierbei besteht aber, dass man zwar in der Lage ist, 1 Million Basenpaare zu schreiben, aber man nicht weiß, was man schreiben soll.
Ein zweiter Ansatz der synthetischen Biologie, neben der DNA-Synthese Craig Venters, versucht, einzelne genetische Bauteile zu definieren, die sich standardisiert zu neuen Funktionen zusammensetzen lassen.
Auch ähnlich wie in der Elektronik, hier wird versucht, standardisierte biologische Bauteile zu entwickeln. Das kann man sich vorstellen, sind Genabschnitte, DNA-Abschnitte. Die sollen ganz bestimmte Eigenschaften haben und Charakteristiken, die ganz genau beschrieben sind, und die man dann wieder in einem elektronischen Schaltkreis zusammensteckt, sodass dieses neue System dann ganz bestimmte Dinge tut, die man von ihm verlangt. Da sieht man schon diesen Elektronik, diesen Ingenieurszugang, von dem erwartet wird, dass in Zukunft damit ganz kontrollierbare und hocheffiziente Organismen hergestellt werden können. Diese Systeme sollen in einen sogenannten Minimalorganismus eingebaut werden, das wird dann der dritte Bereich. Um Leben zu verstehen, nimmt man sehr einfache Lebewesen her und reduziert die so weit und entfernt Gene und entfernt alles, was man nicht unbedingt braucht, sodass er genau eine Lebensform hat, die gerade noch überleben kann.
Mit diesen Anwendungen sind in der Praxis nicht nur Chancen, sondern auch Möglichkeiten des Missbrauchs verbunden. Sie haben weniger mit Schöpfervisionen und Ängsten vor schaurigen Kreaturen zu tun, als mit Sicherheitslücken und fahrlässiger Handhabung, Kriminalität und Terrorismus.
Es ist schon bekannt, dass seit 7, 8 Jahren Viren im Labor künstlich hergestellt werden können. Also die können einfach synthetisiert werden, das ist bekannt. Mittlerweile gibt es mehrere Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, DNA zu synthetisieren. Das ist ähnlich wie Computerchips, auch nur mehr von ganz wenigen Firmen hergestellt werden. Da kommt es zu einer Konzentration. Und diese wenigen DNA-Synthese-Firmen bekommen also die Aufträge von den Labors und von Firmen und stellen diese Produkte her. Und die sind natürlich jetzt angehalten, diese eingangs Bestellungen zu überprüfen. Es war 2008, so, da hat ein Journalist vom Guardian versucht herauszufinden, wie sicher solche Firmen sind, und hat die DNA eines Krankheitserregers bei so einer Firma bestellt, also auf mehrere Firmen hat auch aufgeteilt, und hat wirklich von 3 von 4 Firmen hat er die DNA zugeschickt bekommen. Es gab dann einen riesen Aufschrei, und mittlerweile gab es also Gesetzesänderungen, Vorschläge, vor allem in den USA, und auch Selbstregulierungsbemühungen der Industrie, dass die, die Eingangsbestellungen überprüfen, sodass niemand, der das nicht unbedingt braucht, diese DNA-Sequenzen auch zugeschickt bekommt.
Wie soll eine Gesellschaft mit dem rasanten wissenschaftlichen Fortschritt umgehen, dessen Folgen vielfach noch nicht absehbar sind? Politik und Rechtssysteme können nicht kurzfristig auf aktuellste Entwicklungen reagieren und regulierend eingreifen, stellt die Rechtswissenschaftlerin und Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission Christiane Drummel fest. Politiker sind auf die Zuverlässigkeit einer im Wissenschaftssystem wirksamen Selbstkontrolle angewiesen.
Wollen wir überhaupt Wissenschaft, Forschung so regulieren, dass sie in enge Bahnen gesteckt wird und insofern sich selber natürlich auch in gewisser Weise behindert? Oder brauchen wir eine Regulierung, damit eben Missbrauch hintangehalten wird? Darüber muss man natürlich im Vorfeld sich schon Gedanken machen.
Im Vergleich zur Einführung anderer neuer Technologien haben bioethische Diskussionen über die synthetische Biologie vergleichsweise früh eingesetzt und werden parallel zu aktuellsten Forschungen geführt. Christiane Drummel konstatiert für Österreich einen gewissen Nachholbedarf, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der öffentlich geführten Auseinandersetzung.
Weil eigentlich die Ausbildungsmöglichkeiten oder die Angebote in Bezug an medizinethische, bioethische Ausbildung während der Studien sich noch sehr in Grenzen halten. Ich hoffe, dass wir das doch in den nächsten Jahren irgendwie ändern können. Kurz noch zu den Bioethikkommissionen. Also da gab es eben auf europäischer Hinsicht von der European Group on Ethics, die Barroso berät, eine Stellungnahme zur synthetischen Biologie im Jahr 2009. Und die neu gegründete amerikanische Bioethikkommission von Obama, eben vor 1,5 Jahren ins Leben gerufen, hatte gleich als ersten Auftrag eine Stellungnahme zur synthetischen Biologie zu verfassen. Sonst macht der Deutsche Ethikrat Tage der offenen Tür zu diesem Thema, aber Europa ist da ein bisschen im Hintertreffen.
Im September hat der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme zum Thema Mensch-Tier-Mischwesen in der Forschung veröffentlicht und die Auffassung vertreten, die synthetische Biologie stelle aggressiv in Frage, was Leben eigentlich ist und wie wir damit umgehen wollen.
Wichtig ist, dass wir diese Diskussion mit einem positiven Grundton beginnen und nicht nur immer warnen und vor den Gefahren, die passieren können und vor den Schrecknissen, die auch mit so etwas einhergehen könnten, weil letztlich bieten uns alle diese neuen Technologien auch große Hoffnungen. Regeln können wir immer noch durch gesetzliche Vorschriften die Dinge, die wir nicht haben wollen. Aber ich glaube, man muss zuerst einmal auch das Grundrecht der Freiheit der Wissenschaft berücksichtigen und schauen, was für Erfolge zum Nutzen der Menschen, zum Nutzen aller Menschen erzielt werden können.
Welche Aufschlüsse bieten Weltraumforschung und Astrobiologie für das Verständnis von Leben? Die Mikrobiologin Gerda Honeck war seit der Apollo 16-Mission 1972 an zahlreichen Strahlen- und zellbiologischen Weltraumexperimenten beteiligt. Als Expertin für Exobiologie untersucht sie die Möglichkeiten und Voraussetzungen außerirdischen Lebens.
Wir haben mithilfe der Astrophysik entdeckt, dass es auch sehr viele andere Sterne gibt, die Planetensysteme haben. Also ein Planetensystem ist gar nichts Besonderes mehr. Und täglich entdecken wir neue extrasolare Planeten. Ja, da ist die Frage, ist unsere Erde wirklich ein Unikat in diesem Universum, das es als einziger Planet Leben beherbergt?
Mindestens 3,8 Milliarden Jahre reicht die Geschichte unserer Biosphäre zurück, wie Fossilienfunde belegen. Das Leben hat sich in dieser Zeit von einfachsten Mikroorganismen bis zum heute bekannten Artenreichtum entwickelt.
Wenn wir jetzt genauer schauen, dann sehen wir, dass alle Lebewesen, egal ob es Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen sind, nach demselben Grundprinzip aufgebaut sind. Im Wesentlichen basiert das Leben auf einer Kohlenstoffchemie. Sie wissen das alle noch aus der Schule, die organische Chemie. Das ist die Chemie, die die Organismen machen. Weiterhin braucht das Leben, um seinen Stoffwechsel aufrechtzuerhalten und seine Biomasse aufzubauen, eine Energiequelle. Das kann die Sonne sein, wie bei der Photosynthese. Das kann aber auch chemische Energie sein. Wir haben in letzter Zeit Mikroorganismen gefunden, die tief im Untergrund der Erde vorkommen oder tief im Meer. Die verwenden Mineralien, Oxidationsprozesse bei den Mineralien als Energiequelle. Und als drittes Erfordernis, was wir denken, was Leben braucht, ist Wasser in flüssiger Form. Nicht nur als Lösungsmittel, sondern auch als Reaktionspartner. Es geht ja auch bei der Photosynthese ein, da wird das Wasser gespalten, der Sauerstoff geht in die Luft und den brauchen wir dann zum Atmen. Also diese drei, eine Kohlenstoffchemie, eine Energiequelle und Wasser, das ist das, wonach wir eigentlich suchen, wenn wir unsere anderen Himmelskörper, unsere Nachbarplaneten erforschen.
Die Suche nach kosmischem Leben konzentriert sich auf den Mars, der eine ähnliche Frühgeschichte wie die Erde hatte. Noch im November wird die NASA eine neue Mission dorthin entsenden. Lassen sich die aufwendigen Forschungen für ein besseres Verständnis des Lebens auf der Erde rechtfertigen, wo es genügend andere Probleme zu bewältigen gäbe?
Erstens ist diese Frage, sind wir allein im Universum, eine Frage, die die Menschheit seit den alten Griechen befasst hat. Und zweitens, und da würde ich sagen, da hat schon vor 50 Jahren visionär einer der Molekularbiologen, der auch Nobelpreisträger geworden ist, Joshua Lederberg, es sehr schön gesagt. Bei der Physik wissen wir, dass die Gesetze, die physikalischen Gesetze, die wir hier auf der Erde ermittelt haben, im Universum gültig sind. Bei der Chemie laufen auch alle Prozesse, die wir hier auf der Erde, die Regeln, die wir hier auf der Erde aufgestellt haben, laufen im Universum in ähnlicher Weise ab. Und bei der Biologie, da wissen wir es nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier auf der Erde Gesetzmäßigkeiten ermittelt und dann hofft, dass wir vielleicht doch in absehbarer Zukunft auch eine zweite Lebensform findet, um so zu einer mehr universelleren Theorie des Lebens zu kommen.
Noch viele offene Fragen für die Biologie. Dennoch dominieren die Lebenswissenschaften in ihrer naturwissenschaftlichen Ausprägung als Life Sciences den Diskurs über das Leben. Zum Nachsehen der Geisteswissenschaften, damit aber auch zum Nachteil von Kultur und Gesellschaft, wie der Literaturwissenschaftler Ottmar Ette von der Universität Potsdam überzeugt ist.
Literatur ist im Grunde in den unterschiedlichsten Kulturen darauf spezialisiert, nicht spezialisiert zu sein und die unterschiedlichsten Bereiche des Wissens sozusagen zusammenzubringen, wechselseitig in eine Art von Experiment zu setzen und von daher einen Experimentierraum, ein Labor zu schaffen, in dem genau der zentrale Begriff eigentlich das Leben ist. Literaturwissenschaft also in diesem Sinne auch als eine Lebenswissenschaft. Wenn wir aber aus dieser langen Tradition, die Literatur hat, auch wiederum uns mit der Frage beschäftigen, wie wir über Leben sprechen im abendländischen Kulturbereich, dann ist sehr auffällig, dass wir dies grundsätzlich auch mit einer gewissen Universalisierung tun. Und doch ist die kulturelle Verfasstheit der Naturwissenschaften, ich glaube, letztlich unstrittig. Unstrittig ist sicherlich auch die Ansicht, dass sich die Philologien allein mit dem Lebensbegriff sozusagen nicht fertig werden können. Aber unstrittig ist im Grunde auch, dass wir allein von den Biowissenschaften her nicht klären können, was eigentlich Leben ist. Von daher scheint es mir ganz notwendig zu sein, dass wir dazu verdammt sind, notwendigerweise also die unterschiedlichsten Konzeptionen von Leben miteinander zu konfrontieren und überhaupt erst zu verstehen, dass wir Leben nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aus unterschiedlichen Sprachen, aus unterschiedlichen Kulturen heraus verstehen können.
Literatur bezeichnet Ottmar Ette als interaktiven Wissensspeicher, eine zentrale Wissenswelt, in der Menschen experimentieren können, um neue Sichtweisen und Erzählformen für ihr Leben, das Zusammenleben, aber auch das Überleben zu gewinnen.
Wenn wir etwa auf einen sehr alten Text, wenn wir also auf das Gilgamesch-Epos, das zu uns in Anfängen unserer Kultur auch zählt, gehen, dann lernen wir sehr früh, im Gilgamesch-Epos, in welcher Form Leben aufgefasst wird und welche unterschiedlichen Formen des Lebens und welche unterschiedliche Formen des Zusammenlebens es gibt und wie dieses Zusammenleben zwischen Göttern und Menschen, zwischen Menschen und Tieren, zwischen den unterschiedlichsten sozusagen Lebewesen, die dort vorkommen, tatsächlich geregelt werden kann im Sinne von Lebensformen und Lebensnormen.
Um Leben in seiner ganzen Bandbreite zu begreifen, bietet das in den Literaturen der Welt verdichtete Lebenswissen nicht nur für die Literaturwissenschaft unverzichtbare Anregungen.
Wenn wir Lebenswissenschaften tatsächlich entfalten wollen, die auch auf unserem Planeten mit den unterschiedlichsten Kulturen in einen Kontakt, in einen Austausch, in eine komplexe Situation der Erfassung dessen, was Komplexität des Lebens ausmacht, kommen wollen, wenn wir also nicht nur sozusagen einen bestimmten Lebensbegriff globalisieren und in der Anwendung sozusagen globalisieren wollen, dann ist es notwendig, diese Zielstellung einer Lebenswissenschaft, die also ein Horizontbegriff ist, ein Zukunftsbegriff ist, dann tatsächlich auch so einzulösen, dass wir sie von den Biowissenschaften her ebenso wie von den Geisteswissenschaften bedienen, dass wir aber nicht vergessen, dass wir einen ungeheuren Schatz besitzen aus den unterschiedlichsten Kulturen, den wir heute Literatur nennen.
Wie viel an neuem Verständnis des Lebens bietet die synthetische Biologie? In seinem künstlich hergestellten Bakteriengenom hat der Genforscher und Unternehmer Craig Venter als Zitat eine Botschaft des Physikers Richard Feynman versteckt.
Was ich nicht erschaffen kann, das kann ich auch nicht verstehen.
Der Mikrobiologe Rupert Mutzel.
Ich denke schon, dass der Feynman recht hatte, wenn er sagt, was ich nicht bauen kann, das kann ich nicht verstehen. Und das ist auch für uns natürlich ein Motiv, jetzt experimentell Evolution zu betreiben. Natürlich ist es nicht so passiert wie unsere Experimente. Es hat sehr viel länger gedauert. Aber was wir eigentlich zeigen können auch mit solchen Experimenten, ist, dass wahrscheinlich die Natur nur einen von vielen möglichen Wegen gegangen ist.
Nicht zu vergessen ist über der Erkenntnisfrage aber, dass mit der synthetischen Biologie nicht nur ökonomische Erwartungen und medizinische Hoffnungen, sondern auch militärische Projekte verbunden werden. Der Biosicherheitsforscher Markus Schmidt.
Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass es durchaus ein Interesse gibt, der Defense Community, vor allem in den Vereinigten Staaten, hier mehr zu wissen und auch zu unterstützen in diesem Gebiet. Die letzte Synthetic Biology 5 Konferenz, die größte Konferenz auf dem Gebiet, wurde in erster Linie von der Defense Reduction Agency gesponsert. Das hängt zusammen mit dem Homeland Security Ministerium. Es gibt einen 30 Millionen Dollar Call von DARPA, also das ist sozusagen die Experimentiereinheit vom Department of Defense, die auch einen biologischen Baukasten entwickeln wollen. Aber es ist auf alle Fälle ist das Militär daran interessiert, zu erfahren, was momentan wissenschaftlich da von sich geht und bringt sich auch selbst ein als Sponsor.
Bei der Präsentation seines künstlichen Bakteriengenoms verkündete Craig Venter stolz, die erste Spezies hergestellt zu haben, deren Elemente Computerdateien sind. Sein Experiment habe gezeigt, dass wir Menschen Informationsmaschinen seien. Wird im Zeitalter der Dekodierung genetischer Codes auf Großrechnern damit die Biologie zur Informationswissenschaft? Der Begriff des Lebens umfasst mehr als kodierte Information und programmierbares Verhalten. Der Bioethiker Giovanni Maio schreibt,
die synthetische Biologie braucht kein Moratorium, aber es erschiene mir wichtig, dass wir uns auch im Zeitalter der zu erwartenden Herstellbarkeit von sogenanntem Leben im Labor nicht den Blick darauf verstellen lassen, dass es einen grundlegenden ontologischen und zugleich moralischen Unterschied gibt zwischen dem Leben und einer komplexen Maschine.
Der Begriff des Lebens bleibt offen. Bei der synthetischen Biologie plädiert der Molekularbiologe Rupert Mutzel aber für eine Festlegung von Grenzen.
Was wir nicht machen sollten, wir sollten nicht an den Menschen rangehen. Ich denke, es ist einfach, an Mikroorganismen ranzugehen. Und ich glaube, die dürfen wir auch verwenden, um sie industriell einzusetzen. Und möglicherweise können wir ja das eine oder andere Problem damit lösen. Und dann gibt es so eine, was eben zwischendrin ist, was dürfen wir mit Nutzpflanzen machen, was dürfen wir mit Tieren machen. Und ich denke, das sind so für mich irgendwie die großen Fragen, die da bleiben und die man auf keinen Fall der Wissenschaft alleine überlassen sollte.
Was ist Leben? Grenzen der Wissenschaft und Möglichkeiten der Entscheidung. Sie hörten einen Bericht vom 18. Ernst-Mach-Forum. Gestaltung Martin Bernhofer. Das Ernst-Mach-Forum ist eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Wiener Vorlesungen und der Ö1 Wissenschaftsredaktion.
Sehr wahrscheinlich wird sich die Evolution fortbewegen. Wir glauben nur, wir sind am Ende der Evolutionskette angekommen. Ich finde es auch interessant zu spekulieren, wie würde die Evolution weitergehen in 1 Million Jahre? Alle Arten leben nur eine begrenzte Zeit und auch die Lebenszeit der Menschheit wird irgendwann beendet sein. Aber ist das das Ende des Lebens?
Am kommenden Montag hören Sie in den Dimensionen Freud und Leid des Kindersegens. Reproduktionsbiologie heute.